Guten Morgen, willkommen zur Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Heute wieder mit einem besonders brennenden Thema: Allergien. Die Allergien sind auf dem Vormarsch. Über 20 Millionen Menschen sind in Deutschland Allergiker, also jeder Vierte ist betroffen. Für den Mediziner ist die Allergie eine überschießende Abwehrreaktion des Immunsystems gegen bestimmte, meist harmlose Umweltstoffe. Für den Betroffenen ist die Allergie schmerzhaft, lästig und ungemein lebensbeeinträchtigend. Die Frage ist nun, wie ein Allergiker sich sein Leben so einrichten kann, dass er lernt, mit der Allergie zu leben. Wie er seinem Immunsystem unter die Arme greifen kann, damit er die ständigen, um ihn herumschwirrenden Umweltstoffe gut schultern kann. Wir sprechen über mögliche Auslöser einer Allergie, Behandlungsmethoden und natürlich auch über innere Wege. So sagen die Psychologen zum Beispiel, dass bei Allergien vielleicht ein Grundmuster der Angst, das Stress erzeugt, vorliegen könnte. Aber hören Sie selber, was mein heutiger Gast zu Allergien und Angst zu sagen hat. Ich begrüße herzlich hier im Münchner Radio Horeb Studio den Heilpraktiker und Familientherapeuten Andreas Groß. Schön, dass Sie wieder bei uns sind, Herr Groß.
Guten Morgen, Frau Böhle. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Herr Groß, Sie sind jetzt schon seit 13 Jahren in eigener naturheilkundlicher Praxis tätig. Bemerken Sie das bei Ihrem Praxisalltag auch, dass Allergien auf dem Vormarsch sind?
Das kann man mit Sicherheit sagen. Die Allergien, das ist ein Thema, allergische Erkrankungen. Das ist in allen Medien, mal mehr, mal weniger. Es wird viel diskutiert und viel geforscht über dieses Thema Allergie. Die genauen Zusammenhänge sind aber noch nicht bekannt. Man weiß also nicht, warum diese Erkrankungen sich so rasant auf dem Vormarsch befinden. Wie schon gesagt, 20 Millionen, das ist eine sehr hohe Zahl an Betroffenen. Was man festgestellt hat, ist, dass die Allergien in den westlichen Industrienationen zweifelsfrei zunehmen. Und vor allen Dingen, was eben auch aufhorchen lässt, ist die Tatsache, dass eben die Sensibilisierung gegenüber den Nahrungsmitteln immer mehr zunimmt. Eindeutig zunehmende Tendenz. Man spricht auch von einer Art Epidemie der Allergien. Und betroffen macht auch die Tatsache, dass jedes dritte Kind an allergischen Reaktionen leidet. Das allergische Asthma bronchiale ist die häufigste chronische Erkrankung im Kindesalter.
Wie erklären Sie sich, dass das gerade jedes dritte Kind betroffen ist? Also die Zahlen sagen jeder vierte Erwachsene, aber davon also wiederum jedes dritte Kind.
Im Grunde genommen über die Ursachen, warum eben auch die Kinder so betroffen sind, weiß man natürlich relativ wenig. Es gibt natürlich verschiedene Spekulationen und Theorien. Es hat viel mit der denaturalisierten Ernährung zu tun. Es hat auch viel mit Umweltbelastung zu tun, aber auch generell mit den Lebensumständen des Menschen in den westlichen Industrienationen. Alles ist schneller, alles ist hektischer. Die Anspannung der Menschen und auch der Kinder ist stärker. Man hört das immer wieder auch von Schulpsychologen, die eben berichten, dass die Kinder sehr schwer sich konzentrieren können, dass sie also sehr häufig unter dem ADHS, also diesen Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom leiden. Und nun gibt es viele Faktoren, die dazu führen, dass die Kinder dann immunologisch übersteuert, überreizt sind und mit allergischer Bereitschaft reagieren und eben ihre Allergien entwickeln. Aber wie gesagt, diese wirkliche Ursache, warum eben auch Kinder so stark betroffen sind, ist noch nicht genau erforscht.
Herr Groß, heißt es eigentlich, wenn ein Kind oder wenn ich als Erwachsener nun Allergiker bin, Allergiker geworden bin, heißt es, ich bin immer Allergiker, mein Leben lang?
Das könnte man einerseits so sagen, wobei man weiß, dass Allergien auch ohne Therapie in bestimmten Lebensphasen, zum Beispiel auch in den mittleren Lebensphasen, also wenn die Wechseljahre, das Klimakterium eintritt, können Allergien spontan verschwinden, so wie sie auch spontan auftreten können. Es gibt also Menschen, die hatten nie allergische Reaktionen und bekommen mit einmal im Frühjahr eine Pollenallergie. Man muss genau hinschauen, was für Vorgeschichten dort abgelaufen sind. Es gibt Menschen, die viele Jahre darunter leiden, die sich aufwendigen Therapien unterziehen ohne Erfolg. Und dann gibt es Menschen, die doch relativ schnell zum Beispiel auch auf naturheilkundliche Behandlungen reagieren, wo die Allergie dann bei richtiger Behandlung auch wirklich wieder verschwinden kann.
Bevor wir da intensiver einsteigen in die Behandlung von Allergien bei Erwachsenen und bei Kindern, interessiert mich noch, Herr Groß, ob auch unsere Vorfahren Allergien kennen. Und wenn ich jetzt von Vorfahren spreche, meine ich so vor 1000, 1500, 2000 Jahren.
Also damals kannte man natürlich die Symptome von Allergien. Man war sich natürlich nicht bewusst, dass es allergische Reaktionen sind, so wie wir es heute von der wissenschaftlichen Seite und auch von der Erfahrungsmedizin her kennen. Aufgrund medizinischer Dokumentationen weiß man eben in diesen Überlieferungen, dass zum Beispiel in der traditionell chinesischen Medizin schon Allergien durchaus beschrieben worden. Auch im Mittelalter wurden Aufzeichnungen über Symptome und Krankheitsbilder angefertigt, wo man heute weiß, dass sich bei dieser Beschreibung durchaus um allergische Reaktionen gehandelt haben muss. Es wurde auch dort dieser Begriff geprägt, was dem einen Nahrung ist, dem anderen Gift. Also das zeigt schon, dass es eben auch Reaktionen gegeben hat, die vor längerer Zeit eben Reaktionen gegeben hat, die durchaus als Allergie zu verstehen sind. Also es ist kein neues Krankheitsbild. Was neu ist, ist dieses sehr starke Verbreiten, diese rasante Zunahme von Allergikern.
Und damit wir das noch mehr verstehen können, interessiert mich natürlich jetzt auch, wie entsteht so eine Allergie in einem Körper und wieso hat's der eine und warum hat's der andere nicht?
Es gibt verschiedene Betrachtungsweisen. Man kann es rein schulmedizinisch zum Beispiel betrachten. Da ist es eine Reaktion von bestimmten Abwehrzellen unseres Immunsystems auf Allergene. Im Grunde genommen ist die Allergie eine Überreaktion des Immunsystems auf eine Überlastung, zum Beispiel mit Pollen. Pollen sind ja die bekanntesten Allergene. Es gibt natürlich noch viele andere. Aber man kennt derzeit etwa 20.000 Stoffe, die als Allergene anerkannt sind, die sozusagen Reaktionen, allergische Reaktionen auslösen können. Es ist eine Differenzierungsstörung. Das Immunsystem ist nicht mehr in der Lage zu unterscheiden, sind die Stoffe, mit denen ich mich jetzt auseinandersetze, zum Beispiel eben mit den Pollen oder mit dem Hausstaub, sind diese Stoffe gefährlich oder sind es harmlose Stoffe? Von der psychologischen Seite her betrachtet, könnte man das als eine Art hysterische Reaktion oder auch panische Angstreaktion betrachten. Was wichtig ist bei der Behandlung oder eben auch bei der Auseinandersetzung mit Allergien, dass eben nicht die Allergie selbst die einzelne isolierte Krankheit darstellt, sondern dass viele krankmachende Faktoren in ihrer Gesamtheit das Immunsystem so stark irritieren, dass eben allergische Reaktionen hervorgerufen werden können. Die Allergien selber laufen ja immer an den sogenannten Grenzflächen ab. Man kennt drei Hauptgrenzflächen. Das sind also die Bereiche, wo der Körper, also die Innenwelt des Menschen mit seiner Außenwelt getrennt, von der Außenwelt getrennt werden. Das ist die Haut. Dort kommt es doch immer wieder auch zu Reaktionen nach Nahrungsmittelallergien. Einerseits kennt man es bei den Kindern mit der Neurodermitis. Es hat sehr viel mit allergischer Bereitschaft aus dem Darm heraus zu tun. Die Gesamtfläche von 2 Quadratmetern, die Haut, ist im Gegensatz zu dem Respirationstrakt von einer Fläche ungefähr von 100 Quadratmetern relativ klein. Der Respirationstrakt ist ja der Bereich, also von den Nasennebenhöhlen über den Rachen, die Bronchien bis eben rein in die tiefen Lungenbereiche. Und eine Ausbreitungsfläche oder eine Kontaktfläche von 100 Quadratmetern ist natürlich schon viel größer. Das Ganze wird übertroffen von der Schleimhaut des Verdauungstraktes mit ungefähr 350 bis 400 Quadratmeter. Also eine wirklich sehr, sehr große Kontaktfläche. Und es ist natürlich dann verständlich, wenn im Bereich des Darmes allergische Reaktionen ablaufen, dass bei so einer großen Fläche der gesamte Mensch ja auch betroffen ist. Ich hatte es ja in einem Vortrag hier bei Radio Horeb schon mal angesprochen. Da habe ich damals über den Darm gesprochen, dass eben 80% des Immunsystems in unserem Darm, im Dünndarm, angesiedelt sind, in den sogenannten Peyerschen Plaques. Das sind also Immunzellen. Und dass 90% der Antikörper im Darm gebildet werden. Und das zeigt natürlich, dass der Darm an sich bei der Behandlung von allergischen Erkrankungen immer im Blickfeld sein muss. Ich erlebe das sehr häufig eben auch in der Praxis, dass viele Allergiker eine gestörte Darmflora aufweisen oder eben auch bei der Behandlung des Darmes ihre Allergien dann sehr positiv beeinflusst bekommen.
Das heißt also, wenn wir zusammenfassen, reagiert im menschlichen Organismus alles das, was mit Stoffen in der Außenwelt in Berührung kommt. Das sind einmal die Nahrungsmittel. Deswegen reagieren wir mit dem Magen- und Darmtrakt. Das ist unsere Haut, weil wir mit Stoffen in Berührung kommen, mit Partikeln, die auch in der Luft sind, in Berührung kommen. Genau die Stoffe, mit denen wir in der Luft in Berührung kommen, die nehmen wir über die Atemwege, über die Lunge, über den ganzen Respirationstrakt auf. Was uns Laien nur immer wieder wundert, das ist, dass auch kleine Kinder, die gerade geboren werden, schon mit Allergien zu tun haben, wo man davon ausgeht, dass das Immunsystem eigentlich in Ordnung sein müsste. Nun liegt die Frage nahe, kann so eine Allergiebereitschaft auch vererbbar sein?
Also ob sie genetisch vererbbar ist, das weiß man nicht. Ich persönlich glaube nicht, dass das der Fall ist. Was man aber weiß, ist, dass zum Beispiel, wenn die Mutter unter Neurodermitis gelitten hat, dass eben das Kind eine erhöhte Bereitschaft für solche Hauterkrankungen haben kann oder auch Erkrankungen oder Überempfindlichkeiten zeigen kann gegenüber Nahrungsmitteln, speziell eben dem Milcheiweiß. Die Milch an sich ist ja nicht ein Getränk, was man so einfach nehmen sollte, zum Beispiel eben wie Wasser. Die Milch ist als Nahrungsmittel viel verträglicher, wenn sie schon enzymatisch und bakteriell aufgespalten ist, also in Form zum Beispiel von Joghurt. Dann ist sie natürlich auch viel besser bekömmlich. Es gibt sehr viele Kinder, die versteckte Milchallergien haben und dann eben nicht klassisch über den Magen oder über den Darm reagieren, sondern eher zum Beispiel über die Haut in Form von der Neurodermitis. Jetzt muss man natürlich, wenn man Kleinkinder behandelt mit allergischen Symptomen, auch ein bisschen in die Zeit schauen. Also was war während der Schwangerschaftszeit, also wie war die Zeit für die Mutter und auch letztendlich fürs Kind? Gab es dort viel Stress, gab es viel Belastungen? Und wie war die Geburt? Das Immunsystem eines Säuglings im Mutterleib ist ja mehr oder weniger noch überhaupt nicht ausgebildet. Das Milieu ist eher als steril zu bezeichnen. Erst wenn das Kind auf die Welt kommt, also durch den Geburts- und Entbindungsakt, wird also das Kind durch das mütterliche, also durch das Sekret des Geburtskanales mehr oder weniger das erste Mal natürlich geimpft. Es nimmt dort Keime auf und dies führt dann dazu, dass das Immunsystem speziell eben im Darm beginnt, sich aufzubauen. Und in dieser Phase, speziell die orale Phase, in der, wo das Kind eben alles abtastet und alles, was es greifen kann, in den Mund führt, genau in dieser Phase erfolgt eine ganz natürliche Impfung, kann man sagen. Das Kind tastet seine soziale Umwelt, in der es lebt, ab. Es nimmt die gesamten Keime der Familie auf, die eben natürlich und sinnvoll dann dem Kind ja zugeführt werden durch diese orale Aufnahme. Und dadurch wird kontinuierlich die Darmflora, also die bakterielle Besiedlung des Darmes, aufgebaut. Wichtig ist natürlich auch, dass ein Kind gestillt wird, sofern das eben möglich ist. Es wird eben von der UNICEF in Verbindung mit der WHO empfohlen, also diese Institutionen haben eine Empfehlung herausgegeben, wo man sagt, Kinder sollten die ersten 6 Monate ausschließlich gestillt werden. Dann kann Beikost gegeben werden, aber es sollte eben trotz allem weiter gestillt werden bis in das 2. Lebensjahr hinein, wenn möglich auch darüber hinaus. Das Ganze ist natürlich wichtig, weil mit der Muttermilch eine gesunde Darmflora geschaffen wird und weil gleichzeitig auch bestimmte Immunkomplexe über die Muttermilch dem Kind mitgegeben werden, sodass es eben schon auch geschützt wird vor Überreaktionen.
Nun wird oftmals ja gesagt, Herr Groß, dass es auch so viele Allergien gibt, weil so viele Umweltgifte einfach auch auf uns einströmen und auch auf Kinder einströmen. Stimmt das so?
Das wurde lange Zeit vermutet, dass die Hauptursache für Allergien die starke Umweltbelastung ist. Man hat dann festgestellt, dass natürlich die Luft also sehr mit Ruß, Stickoxide, mit Blei und Schwefeloxid belastet ist, dass dies natürlich schon auch zu einer Belastung der Bronchialschleimhaut führt. Und man weiß auch, dass das Allergierisiko von Menschen, die kontinuierlich in der Stadt leben, im Gegensatz zu denen, die auf dem Land leben, auch doppelt so hoch ist. Aber diese Tatsache, dass man eben gesagt hat, Allergien werden durch die Umweltbelastung ausgelöst, hat sich letztendlich nicht vollständig beweisen lassen. Also in vielen Situationen hat man dann festgestellt, dass das eben nicht der Fall ist, dass eben dann Allergien nicht auftreten, obwohl eine sehr starke Umweltbelastung vorhanden ist. Also es gab ja interessante Untersuchungen aus den neuen Bundesländern. Damals war ja die Luftverschmutzung in der damaligen DDR höher als in dem westlichen Teil von Deutschland. Es gab auch mehr Kinder mit Erkrankungen der Bronchialasthma zum Beispiel, doch viel weniger Allergiker. Das Ganze hat sich dann schlagartig geändert, als nämlich die sogenannte Mauer fiel. Dann nahmen auf einmal die Allergien sehr rapide zu, obwohl die Umweltbelastung auch in den Jahren danach dann weniger wurde. Man hat dann natürlich versucht herauszufinden, woran das gelegen haben könnte, und hat festgestellt, dass es sehr viel eben mit der veränderten Ernährungsweise zu tun hatte, dass die sogenannten Westnahrungsmittel ja mehr industrialisiert waren und auch schon viel mehr Zusatzstoffe enthielten. Und diese Menschen haben dann letztendlich auf diese Stoffe mit allergischen Reaktionen reagiert. Aber man kann, wie gesagt, nicht alles an der Umweltbelastung festmachen und sagen, dass das der Hauptgrund für Allergien ist.
Allergien, wenn unser Immunsystem Alarm schlägt, unser Thema heute hier in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Mein Gesprächsgast ist der Heilpraktiker und Familientherapeut Andreas Groß. Herr Groß, jetzt haben wir schon gehört, dass das Immunsystem so eine Schlüsselfunktion hat, wenn es auch um Allergien geht. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass es auch wichtig ist, welche Nahrungsmittel wir zu uns nehmen. Die Nahrungsmittel sollten naturbelassen sein. Wir haben von Ihnen auch schon gehört, dass Allergien ausgelöst werden durch alle Organe, die mit dem Äußeren in Verbindung treten. Das ist natürlich zum einen erstmal die Haut, dann sind es unsere Atemwege, die Nasenschleimhäute, Rachenschleimhäute, dann die Lunge und dann letztendlich unser Darm. Und mit dem Darm nehmen wir die Nahrung von außen auf. Jetzt möchte ich noch einmal fragen, es ist uns manchmal auch unverständlich, Lebensmittel, die industriell hergestellt werden, die sind ja absolut keimfrei. Eigentlich müsste man doch sagen, die sind sehr, sehr gesund. Aber warum sprechen Naturheilkundler immer wieder davon, dass wir Nahrungsmittel zu uns nehmen sollten, die so wenig wie möglich behandelt werden? Und dann sagt man ja immer, das war so ein Spruch bei uns früher, wenn dann mal noch mal ein bisschen Schmutz irgendwo dran war, das macht gar nichts, Dreck macht Speck.
Ja, das ist sicher ganz richtig, wenn man das von dieser Seite her betrachtet. Der Dreck, um das so zu nennen, der sich einfach in der Umwelt befindet, ist nicht das, was den Menschen krank macht. Ganz im Gegenteil, man weiß, dass eine überzogene Reinlichkeitserziehung und eine zu übertriebene Sauberkeitspflege jetzt bei Kindern, bei Säuglingen, nicht förderlich ist zum Aufbau des Immunsystems und dass dadurch die Infektanfälligkeit auch viel höher sein kann. Der Mensch ist ein Wesen, was im Grunde genommen tief in der Natur eingebettet ist, auch wenn wir uns durch die Industrie und durch die Technik immer mehr aus der Natur herausnehmen, sind wir letztendlich ein Teil dieser Schöpfung, und der Grundrhythmus und die innere Natur des Menschen ist eben auf die Natur ausgerichtet, auf das Natürliche. Alles, was verfremdet ist, was eben speziell auch an Nahrungsmitteln so verändert wurde, dass es seine innere Natürlichkeit und seine letztendlich von Gott gegebene Urkraft nicht mehr im vollen Umfang in sich trägt. All diese Dinge führen letztendlich auch zu Abwehrreaktionen, weil das innere Programm des Menschen damit nicht übereinstimmt. Demzufolge reagiert eben der Mensch auf bestimmte chemische Zusätze in Nahrungsmitteln auch mit Abwehr. Es entsteht einfach ein Zustand der Überforderung und der Orientierungslosigkeit auch von dem Immunsystem. Mit vielen Stoffen kann das Immunsystem nicht umgehen und entwickelt erstmal im Sinne eines Selbstschutzes eine Abwehrreaktion, die eben dann auch durch allergische Reaktionen sich zeigen kann. Vor allen Dingen auch jetzt durch den Warenverkehr innerhalb der EU sind wir natürlich mit einer erheblichen Zunahme an synthetischen Zusatzstoffen konfrontiert. Das sind unter anderem auch diese E-Nummern. Die waren vor 20 Jahren schon mal populär und sind es im Grunde genommen immer noch geblieben. Bewiesen ist, dass eben diese sogenannten Antioxidationsstoffe, auch Konservierungsstoffe und Farbstoffe, auch diese Geschmacksverstärker in Lebensmitteln, dass diese Neurodermitis, auch allergisches Asthma und eben Nahrungsmittelallergien auslösen können. Also das ist bewiesen, dass diese Stoffe als auslösendes Allergen anerkannt sind. Nur sagt es natürlich noch nichts, warum der eine auf das Nahrungsmittel mit allergischer Reaktion oder mit Abwehr reagiert und der andere nicht. Aber das ist natürlich auch ein Zeichen der Individualität des Menschen. Jeder Mensch ist anders, jeder reagiert anders. Wie anfänglich gesagt, was dem einen Nahrung ist, dem anderen Gift. Und so hat jeder Mensch auch seine eigene Grundkonstitution. Die Grundkonstitution, die unterscheidet man eigentlich in drei Hauptkonstitutionen des Menschen. Das ist einmal die lymphatische Konstitution, die betrifft eben hauptsächlich Menschen mit dem blauen Auge, vielleicht heller Haut, blonden Haaren. Die hämatogene als zweite Grundkonstitution, das ist eher dann die Konstitution der Dunkelhäutigen und der Menschen mit dem braunen Auge und dem dunklen Haar. Und dann gibt es als dritte die Mischkonstitution. Bei der Betrachtung von Allergien muss die Konstitution auch mit immer einbezogen werden, weil die Reaktionslage eines lymphatischen Menschen, also eines blauäugigen Menschen, eine ganz andere darstellt als die eines hämatogenen, also eines mit braunen Augen. Die Reaktion des Lymphatikers, um ihn mal so zu nennen, läuft viel mehr über das Lymphsystem, auch über die Niere. Das heißt, die Reaktionsbereitschaft bei der Abwehr von Infekten und eben auch bei der Entstehung von Infekten, sowie bei Allergien, läuft hauptsächlich über das Lymphsystem ab. Der Mensch mit dem braunen Auge zeigt viel eher Reaktionen über das Blutsystem, über die Entgiftung, über die Leber zum Beispiel. Also das muss schon mit einbezogen werden, weil Allergie eine sehr individuelle Erkrankung ist. Und die Industriekost, wie ich schon am Anfang gesagt habe, führt ja doch zu immer mehr Reaktionen auf der allergischen Ebene. Es sind nicht mehr nur die Schimmelpilze oder die Tierhaare, die Gräser und Hausstaubmilben und Pollen von Hasel und Erle, die jetzt schon bei sehr mildem Wetter unterwegs sein können, sondern es sind immer mehr die Zusatzstoffe in den Nahrungsmitteln.
Nun ist der Mensch ja ein Suchender und er will auch immer Gründe wissen. Halten Sie es für wichtig, dass Eltern für ihre Kinder oder ich als Erwachsener der Ursache auf den Grund gehe, oder halten Sie es für wichtiger, nach vorne zu schauen und vielleicht auch mein Leben, meine Ernährung zu ändern, damit ich mein Immunsystem halt stärke?
Bei der Betrachtung von allergischen Erkrankungen ist es natürlich, die einfachste Möglichkeit, der einfachste therapeutische Schritt, mich auf die brennenden roten Augen zu konzentrieren und auf die laufende Nase und vielleicht noch die spastische, verkrampfte Lunge, und dann zu sagen, ich behandle das Ganze jetzt mit antiallergischen Mitteln, so wie es eben in der Schulmedizin zum Beispiel praktiziert wird. Da wird eben Antiallergika, Antihistaminika gegeben, auch spasmolytische, also entkrampfende Mittel, bis hin eben zu Inhalationen mit Cortison. Und das erlebe ich in der Praxis immer wieder, dass also Kinder mit einem Jahr schon Cortison inhalieren sollen, weil sie eine chronische Bronchitis haben. Also das ist die Diagnose. Inwieweit das dann wirklich so ist, bleibt noch dahingestellt. Entscheidend ist bei der Betrachtung von Allergien, dass man eben nicht nur, wie jetzt beschrieben, sich auf die Allergie konzentriert, sondern den Menschen als Ganzes betrachtet. Diese antiallergische Behandlungsweise im Bereich der Schulmedizin ist ja eher eine symptomunterdrückende. Sie führt also letztendlich nicht wirklich zur Ausheilung. Im Sinne von einer Schadensbegrenzung hat das Ganze natürlich seine Berechtigung. Auch wenn es um Notfallsituationen geht, zum Beispiel bei asthmatischen Zuständen, Ich habe früher selber viele Jahre in der Notfallmedizin gearbeitet. Ich weiß, dass man mit Cortison Leben erhalten kann. Da hat es sicher seine Berechtigung. Aber in der Behandlung von chronischen Erkrankungen sollte man natürlich schauen, dass man mit natürlichen Mitteln den Einstieg in die Therapie schafft und die Symptome nicht einfach unterdrückt. Ein Mensch mit allergischen Reaktionen muss also genau untersucht werden, um herauszufinden, welche anderen Störungen oder Irritationen in seiner Organfunktion oder auch in seinem psychischen Bereich noch unter der Allergie drunter liegen. Man kann zum Beispiel mit Akupunktur oder auch mit der Pflanzenheilkunde oder mit der Regulationstherapie diese Grunderkrankungen therapieren, und interessanterweise verändert sich dann ganz zum Positiven auch die Bereitschaft für allergische Abwehrreaktionen. Also nochmal diese chronischen Grunderkrankungen, die unten drunter liegen. Denn ein Allergiker ist ja nicht ein kerngesunder Mensch, der eben nur an seiner Allergie leidet. Doch wenn man ihn genau untersucht, stellt man eben fest, dass es noch andere, vielleicht schon Jahre zurückliegende Grunderkrankungen gibt, die vielleicht irgendwann auch mal medikamentös unterdrückt wurden und dann letztendlich sich als Allergie wieder an der Oberfläche zeigen. Die Konfliktsituation, ich hatte es schon angesprochen, auch der Bereich der menschlichen Psyche muss da mit betrachtet werden. Das familiäre Umfeld, das partnerschaftliche Umfeld und auch das Umfeld am Arbeitsplatz spielt eine ganz große Rolle. Problematiken und Stresssituationen und Konflikte, die eben nicht gelöst werden, führen letztendlich ja auch zu diesem Dauerstress, und dieser Dauerstress führt im Innersten auch eben zu einer erhöhten Abwehrbereitschaft und letztendlich auch zu einer erhöhten Allergiebereitschaft. Also die störenden und belastenden Situationen im Leben eines Menschen müssen auf ein Minimum reduziert werden, und Grunderkrankungen müssen also mit behandelt werden. Genauso wie man eben auch schaut, dass die Darmflora, also diese bakterielle Besiedlung des Darmes, optimal hergestellt sein muss. Ein Allergiker, der eben eine gestörte Darmflora hat, hat wirklich auch eine schlechte Chance, seine Allergie zu verlieren, weil der Darm bei allergischen Erkrankungen eine ganz wesentliche Rolle spielt. Es gibt Speziallabors, da kann man den Stuhl dann einschicken, und die bestimmen dann genau, welche Keime im Darm angesiedelt sind und welche halt substituiert, das heißt gegeben werden müssen, um den Darm erst einmal zu stabilisieren. Was genauso wichtig ist, ist die ausreichende Trinkmenge. Man kann natürlich dann unterstützend mit einer Nierenaktivierung und einer Lymphreinigung arbeiten, das heißt das Lymphsystem freimachen von Verschlackungen. Genauso ist es auch machbar mit der Leberreinigung und auch einer Blutreinigung. Speziell eben bei Menschen mit einem braunen Auge ist auch selbst der Aderlass eine gute Indikation. Den Aderlass kann man dann zur richtigen Zeit anwenden. Und die Ernährungsumstellung, also das ist natürlich auch ein wichtiger Bereich, wie sich derjenige ernährt. Aus meiner Erfahrung ist eine Reduzierung vom Schweinefleisch schon für Allergiker sehr empfohlen. Es kommt natürlich auf die Menge drauf an. Am Wochenende gegessen ist es sicher nicht so problematisch, als wenn man in der Früh und am Abend Wurst auf dem Brot hat und übermäßig Fleisch isst. Ja, das sind so ein paar therapeutische Ansatzpunkte. Die Psyche hatte ich natürlich schon angesprochen. Es gibt ein paar Hypothesen im Bereich der Psyche, wo man eben weiß, dass man das ein oder andere Verhaltensmuster bei Allergikern immer wieder findet. Und eben da muss man schauen, gibt es einen Bereich, den man vielleicht therapeutisch auch bearbeiten sollte. Betrachtet wird der allergiekranke Mensch immer in seiner Gesamtpersönlichkeit. Also er ist kein Allergiker im dem Sinn, sondern eher ein Mensch mit allergischen Erkrankungen. Er hat einen Leidensdruck, er ist eingeschränkt, und es sind eben nicht nur die roten Augen und die schnupfende Nase, sondern es ist oft auch dann die seelische Verfassung, die sowohl vorher vielleicht belastet war und dann durch die Allergie ja auch noch verstärkt wird. Es zeigen sich doch immer mal wieder bei Allergikern solche überzogenen Abwehrmuster, wo in bestimmten Konfliktsituationen nicht adäquat reagiert wird, sondern es wird eher mit einem Angriff oder mit einer zu schnellen Flucht reagiert, am Arbeitsplatz, in der Partnerschaft. oder eben auch in der Familie. Und diese Abgrenzungsschwierigkeiten oder unterdrückte Aggressionen findet man eben doch immer wieder auch bei Allergikern, Beziehungsängste auch und auch diese Furcht vor zu viel Nähe oder zu viel Distanz. Und wenn das spürbar sich zeigt, sollte bei der Behandlung von Allergien also diese seelischen Komponenten in die Behandlung mit einbezogen werden. Der Allergie selber liegt ja ein gewisses Grundmuster, ein psychisches Grundmuster, vor. Also das ist diese psychische Komponente dann. Diese Angst, das ist ein Thema bei Allergikern, die äußert sich eben sehr häufig durch eine innere Anspannung, ein dieses überzogene Abwehrverhalten. Und Angst erzeugt natürlich Stress und Stress wird immer mit Abwehrverhalten beantwortet. Und wenn ein Mensch sehr ängstlich ist, kann es durchaus sein, dass er diese innere Wesensstruktur auf die immunologische Ebene überträgt, natürlich unbewusst, und dann die Bereitschaft für Allergien entwickelt.
Sie sagen innere Anspannung, das ist so ein inneres Zeichen von Allergien, aber ist dann nicht der Allergiker zu Recht auch ein Stück weit angespannt oder kommt es nicht auch aufgrund der Erkrankung und der Erfahrungen, weil ein Allergiker lebt ja in der ständigen Angst, was ist da jetzt drin, kann ich jetzt das essen, kann ich jetzt mit essen gehen, also ständig lauern auch Gefahren, ob wir jetzt nun Eltern von Kindern sind, für die wir zu sorgen haben, die vielleicht an Neurodermitis oder schon an Bronchialasthma leiden. Oder ob wir erwachsen sind. Wie kann ich mir eine gute, gesunde innere Haltung auch meiner Allergie gegenüber verschaffen?
Ja, das ist richtig. Das ist ein Kreislauf, der sich aufbaut bei Allergikern. Einerseits jetzt als theoretischen Ansatz, hypothetisch betrachtet, kann es durchaus sein, dass eine innere Angst, eine innere Grundabwehrhaltung gegenüber den sogenannten psychosozialen Konflikten, also das heißt Spannungen innerhalb vielleicht der Partnerschaft oder innerhalb der Firma, dass Menschen, die eben dort merken, dass sie in Konfliktsituationen oft nicht optimal handlungsfähig sind, weil sie einfach Grunderfahrungen in sich abgespeichert haben, vielleicht aus der Kindheit oder später, die sie unsicher machen bei der Lösung dieser Konflikte, dass diese innere Angst, wie gesagt, die Bereitschaft für Allergien bilden kann, aber dass ein Mensch, der eben dann unter Allergien leidet, auch gleichzeitig sich wieder sehr stark mit diesen Faktoren, die von außen auf ihn einwirken, beschäftigt und auch wieder diese Angst verstärkt, nämlich, dass er sagt, jetzt um diese Jahreszeit, wenn das Wetter draußen sich Richtung Frühling orientiert, jetzt um diese Jahreszeit beginnt ja schon die Haselnuss und die Erlenpollen durch die Luft zu zirkulieren, dann kommt schon oft diese Äußerung und mit dieser Erwartungshaltung und dieser Erwartungsspannung und diese Vorangst schon, wenn das dann wieder losgeht mit den Pollen und meiner Allergie, also bevor überhaupt ein Symptom aufgetreten ist, ist die Erwartungsspannung schon sehr hoch. Und eben auch diese Angst spielt da eine große Rolle. Genauso ist es bei Menschen mit Nahrungsmittelallergien. Diese setzen sich an einen Tisch und essen gemütlich und dann kommt eben dieses, oh Gott, jetzt sind da Nüsse drin oder jetzt sind da Pilze im Essen. Und dann ist eigentlich der ganze Festschmaus dahin. Er kann nicht genießen, er ist vorher schon in Anspannung. Hoffentlich ist in meinem Essen auch alles drin, was ich vertrage. Und so ist es ein Kreislauf, der natürlich durchbrochen werden muss, denn der Allergiker lebt natürlich dann immer auch in dieser Erwartung, dass irgendwo ein Allergen sein könnte, was ihm in seine allergische Reaktion wieder hineintreibt.
Allergien, wenn unser Immunsystem Alarm schlägt, das Thema in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich darf die erste Hörerin begrüßen, sie hat uns aus Südtirol erreicht. Ich grüße Frau Anna-Marie, grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich leide schon seit über 20 Jahren an Hautkrebs, das heißt Basaliome, vorwiegend auf der Stirn. Und ich hatte auch letztes Jahr eine kleine Hauttransplantation und dann nachher noch dreimal kleine Eingriffe. Das letzte Mal war Ende November. Und noch zusätzlich vor eineinhalb Jahren bin ich an zwei bösartigen Tumoren operiert worden, anderswo.
Und dann haben Sie wahrscheinlich auch Chemotherapie oder Bestrahlung bekommen, das auf Ihr Immunsystem dann geht.
Ja, und dann habe ich wieder mit meiner Haut eben zu tun gehabt und deshalb letztes Jahr hatte ich wieder eine kleine Hauttransplantation auf der Stirn.
Was ist denn jetzt so Ihre Frage in Bezug auf Allergien an unseren Fachmann, an Andreas Groß?
Wieso hört das nie auf mit diesen Basaliomen? Das letzte Mal hat mir der Arzt gesagt, ich bin wie ein Huhn, das Eier produziert, aber ich produziere Basaliome.
Hören wir mal, was Herr Groß dazu zu sagen hat, ob er Ihnen da überhaupt weiterhelfen kann.
Ja, aber ich bin auch sehr depressiv.
Frau Annemarie, also ich habe Ihnen jetzt mal zugehört und das ist natürlich ein sehr tief verwurzeltes Krankheitsbild, was Sie uns da beschrieben haben, wenn Sie seit so vielen Jahren eben immer wieder diese Rezidive, also diese wiederkehrenden Tumorerkrankungen im Bereich der Haut haben, dann ist es natürlich ein Krankheitsbild, was nicht mehr akut ist und an der Oberfläche ist, sondern schon seit langem sehr in die Tiefe hinabgestiegen ist, also was sehr fixiert ist. Ja, und das lässt sich leider nicht so einfach und auch oberflächlich behandeln. Wenn ich das könnte, wäre ich sehr dankbar, aber das erfordert natürlich eine ganz genaue Untersuchung, um zu schauen, in welchen Bereichen man sie also unterstützen müsste, wo ihre Ressourcen liegen und wo sie vielleicht auch schon durch Behandlungen, also durch Bestrahlung oder chemotherapeutische Behandlungen auch schon stark belastet wurden. Ja, also bei so einem Krankheitsbild muss man natürlich immer empfehlen, alles zu vermeiden, was zusätzlich noch belastend ist.
Ja.
Aber rein jetzt Bezug nehmend auf Ihre Erkrankung, also von dem Krebs, den Sie beschrieben haben, lässt sich da auf diesem Weg nichts machen.
Ja.
Alles Gute für Sie, Annemarie. Ja, herzliche Grüße nach Südtirol. Wir sind mit Ihnen. Auf Wiederhören. Eine weitere Hörerin möchte sich mit Ihnen unterhalten, Herr Groß. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Es handelt sich gegen eine Allergie von Antibiotikum. Und zwar hat mein Mann durch eine Behandlung Hautkrankheit bekommen. Also was heißt, es ist eigentlich eine Blutkrankheit geworden und das nennt sich jetzt Sézary-Syndrom. Ja, und das hat schon 3 Jahre damit zu tun und es heilt, die Haut heilt in der Zwischenzeit ab. Aber jetzt hat sich das auf die Beine verschlagen, die Nerven der Beine, die sind geschädigt. Er hat fürchterliche Schmerzen von, sagen wir mal, Schmerzen und auch Taubheitsgefühl von unten vom Knöchel bis zur Kniekehle rauf.
Ja, so wie Sie es beschreiben, also es ist wahrscheinlich auch diagnostiziert worden als Antibiotika-Allergie, das ist ja sehr häufig, ja, dass Antibiotika verabreicht wird. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das notwendig war bei Ihrem Mann. Ich selber bin ja kein Freund jetzt von Antibiotikums, aber es gibt natürlich Krankheitsfälle, da kommt man erstmal nicht dran vorbei. Wichtig ist, wenn man allergisch reagiert hat und wenn man Symptome entwickelt, in anderen Bereichen, dass die Medikamente auch die vorher gegeben oder vielleicht noch parallel gegeben werden, dass die ausgeleitet werden. Das heißt, man müsste so ein wenig in Richtung Entgiftung arbeiten, um den Körper wirklich erstmal frei zu machen. Weil wenn Medikamente, also synthetische Medikamente, verabreicht werden, dann hört ja die Wirkung nicht sofort von dem Zeitpunkt auf, wann die Mittel wieder abgesetzt werden, sondern viele Stoffe lagern sich ja auch im Körper ab. Und diese abgelagerten Substanzen, die muss man oder sollte man versuchen, erstmal aus dem Gewebe auszuschwemmen und auszuleiten.
Ja, und diese Nervenentzündung, wie man so sagt, kann man das eindämmen oder heilen oder nur halten?
Man müsste natürlich erstmal schauen, was ist die wirkliche Ursache für diese Nervenentzündung? Ist die jetzt ausgelöst worden durch diese Allergie von dem Medikament oder ist das eine Begleiterkrankung? Und generell für diese Nerven ist natürlich das Johanniskraut immer ein sehr gutes Mittel. Es ist jetzt sicher nicht das der Hauptwirkstoff, aber Johanniskraut hat auch peripher angewandt, das heißt also für periphere Nerven eine sehr gute beruhigende Wirkung. Ja.
Und trinkt man das als Tee, oder?
Bitte?
Trinkt man das als Tee oder
es
als
gibt's
Öl?
Als Tee, es gibt es als Fertigpräparate, es gibt es auch als Öl, sogenanntes Rotöl wird es auch genannt, was man dann lokal einreiben kann. Schon alleine die Behandlung selbst hat oft eine sehr gute Wirkung, also dieses ruhige Einreiben der Nervenbahnen. Und das würde ich jetzt als allererstes mal probieren. Wobei dort ja sicher schon auch eine Grunderkrankung noch vorhanden ist. Und da ist natürlich auch entscheidend, inwieweit ist die Grunderkrankung wirklich behandelt worden oder inwieweit sind die Symptome nur unterdrückt worden.
Und ja, durch diese Unterdrückung. Die wird wohl gut behandelt. Mhm. Man kann ja nicht als Laie nicht sagen, ist es jetzt unterdrückt oder ist es raus. Das kann man ja, also es hat den Anschein vom Körper her gesehen, dass es weg ist, aber das kann man ja.
Aber ich würde mich auf jeden Fall bemühen, vielleicht jemand zu finden, der Sie oder Ihren Mann dann auch therapeutisch dabei unterstützt, dass der Körper erstmal auch freigemacht wird. Also immer dann, wenn die Nerven mit reagieren, ist es auch oft ein Zeichen für eine sogenannte toxische Überlastung. Das heißt, dass der Körper mit bestimmten Substanzen überlastet ist und der Nervenstoffwechsel dann nicht mehr optimal funktioniert oder eben nervliche Reizungen dann eintreten. Und es zeigt sich dann eigentlich nach so einer Entgiftungstherapie oder nach so einer Ausleitungskur, dass die Empfindsamkeit der Nerven sich dann wieder normalisiert.
Vielen Dank für Ihren Anruf. Auch alles Gute für Sie. Auf Wiederhören.
Ja, Wiederhören.
Aus dem Schwarzwald hat uns Frau Fett erreicht. Ich grüße Sie ganz herzlich.
Ja, grüß Gott, Herr Groß.
Ja, Frau Fett, grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe ein Problem zurzeit. Also ich habe viele Probleme. Also erstmal einen kranken Magen-Darm-Trakt, Polypen entfernt worden. Das lymphische System ist gestört und der Funktion der Schilddrüse. Das mal vorab. Aber was Allergien betrifft, ich habe keine Nahrungsmittelallergien, aber trotzdem irgendwo einen Faktor von 150, der viel zu hoch ist und keiner sagt mir, was das ist. Jetzt hat mir mein Arzt, der auch Naturprodukte also verabreicht, ein Silberpräparat zur Immunstärkung gegeben. Und ich habe den Eindruck, das hat noch mehr Schaden bewirkt. Ich hatte mal eine Thrombophlegitis, ich mache es jetzt kurz, und da ist jetzt ein Juckreiz entstanden, überhaupt am ganzen Körper. Und das sind so punktuell, wie ich gekratzt habe, sofort Blut ist da gekommen. Und jetzt gibt er mir da, um das zu behandeln, eine Salbe, die ich auch für Pilzinfekte. Und ich habe das Gefühl, das ist auch nicht das Richtige.
Es ist natürlich für mich jetzt schwierig zu entscheiden, warum wurde dieses Präparat ausgewählt oder gibt es vielleicht noch anderes?
Ja, ich weiß, es steht drauf für Pilze, aber ich meine, es ist schon so, dass es ein bisschen im Abklingen ist insgesamt. Es sind aber Rötungen und so an dem rechten Bein, wo ich die Thrombophlegitis habe. Ich habe jetzt Angst, dass ich mich durch dieses Präparat im ganzen Blutkreislauf vielleicht auch noch geschädigt habe. Kann
also
das
in
sein?
Dem Moment, wo Sie Probleme hatten im Venensystem, also eine Entzündung im Bereich der Venen, ist der Blutrückfluss aus dem Unterschenkel, aus dem Bein nicht mehr optimal. Demzufolge wird natürlich dort das Milieu auch verändert. Also es wird meistens übersäuert, dieser Bereich. Und wenn das Milieu und auch die Abwehr von der Haut dann nicht mehr optimal ist, siedeln sich natürlich dann schon lokal auch Pilze an, die dann mit diesen Antipilzmittel behandelt werden sollten. Nur es ist natürlich erst einmal eine Arbeit an der Oberfläche. Was wichtig ist, ist, das Blut sauber zu halten, damit es gut fließen kann, damit es aus den unteren Extremitäten gut abfließen kann. Auch wichtig, mal die Beine hochlegen. Generell ist es gut, das Immunsystem auch zu stärken in diesem Bereich, also gegen diese Pilzinfektionen. Das kann man zum Beispiel machen mit Wechselduschen. Das heißt, die Durchblutung im Bereich des Unterschenkels natürlich optimieren. Auch im Bereich des Knies, dort ist ja der Rückfluss dann auch von den unteren Extremitäten. Dort geht ja auch das Blut alles durch. Also man muss schon so wahrscheinlich bei Ihnen erstmal in diese Richtung arbeiten. Blutfluss optimieren, die Strömungseigenschaften optimieren. Ja,
sodass Sie haben jetzt etwas gesagt, Herr Groß. Sie haben gesagt, das Blut sauber halten. Wie kann ich das tun?
Das Blut sauber halten, ja. Eine Möglichkeit ist natürlich, was die heilige Hildegard immer wieder auch dort angepriesen hat. Das ist der Aderlass. Generell kann man natürlich auch über die Ernährung arbeiten, also in dem Fall auch Milchprodukte eher reduzieren und auch das Schweinefleisch. Dann würde ich generell versuchen, den Organismus und eben auch das Blut zu entsäuern. Da gibt es ja verschiedene Mittel, die den Stoffwechsel in diese Richtung hin unterstützen. Generell ein gutes Blut, reinigendes Mittel, was auch die Strömungseigenschaft verbessert, ist natürlich der Knoblauch, ja, in seinem gesamten Wirkspektrum. Und es gibt verschiedene Pflanzen. Es gibt den Steinklee, Melilotus. Es gibt auch Präparate von der Rosskastanie, die einfach den venösen Blutfluss verbessern. Und Guaiacum, Pockholz zum Beispiel, hat auch eine sehr gute blutreinigende Wirkung. Das kann man als Tee auch trinken, genauso wie Brennnessel.
Vielleicht zum Beispiel. Können Sie das nochmal wiederholen, den Namen des Präparates?
Das ist die Rinde des Pockholzbaumes. Mhm. Guaiacum wird dieser Wirkstoff genannt. Der lässt sich in einem Tee verordnen. Also das kennen auch die Apotheken. Und man kann sich dort auch einen Blutreinigungstee mischen lassen. Da ist dann meistens auch Brennnessel mit drin. Und verschiedene andere Pflanzen, zum Beispiel auch der Löwenzahn, als blutreinigendes und galleflussförderndes Mittel. Also das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, um in Verbindung jetzt mit einer Apotheke dort sich mal so einen Blutreinigungstee mischen zu lassen und ihn einfach mal 3 Tassen am Tag zu trinken über einen Zeitraum vielleicht von 1 bis 2 Wochen.
Prophet, ist Ihnen damit soweit erstmal weitergeholfen?
Ich habe nur Angst mit dem Silber. Kann das mir sonst noch schaden? Ich habe auch Herzrhythmusstörungen schon gehabt.
Also das heißt, Sie nehmen das Silberpräparat noch?
Nein, um Gottes Willen. Ich habe das also 14 Tage lang einen Teelöffel. Es war einfach, es hat geschmeckt wie Wasser.
Okay, gehen wir mal davon aus, Herr Groß, das Silber hat der Hörerin vielleicht geschadet. Ja. Was wären denn dann Wege, dass wir solche Metalle aus dem Körper ausschwemmen? Und wo müsste sie hingehen, um sich diese Vermutung bestätigen zu lassen? Weil sie gehört sicherlich ja in die Hände eines Fachmanns jetzt.
Also wenn das jetzt diese subjektive Empfindung eben von Ihnen ist, Frau Fett, dass Sie mit diesem Präparat sich nichts Gutes getan haben, dann sollte man schon schauen, dass man dieses Präparat ausleitet. Metalle aus dem Körper auszuleiten ist nicht so einfach. Die lagern sich in der Grundsubstanz, in der sogenannten Matrix ab. Dort muss man natürlich dann schauen, dass man vermehrt über das Lymphsystem auch arbeitet, denn die Lymphflüssigkeit wird innerhalb dieser Grundsubstanz gebildet. Und wenn die Lymphsituation, also Sie hatten das ja anfangs schon gesagt, dass Sie auch Polypen hatten und eben auch schon Erkrankungen im Lymphsystem hatten, das ist natürlich dann ein Bereich, also Lymphsystem und venöses System, was therapeutisch dann in Angriff genommen werden muss, um die Voraussetzung zu schaffen, dass eben solche Substanzen dann aus dem Körper ausgeschwemmt werden können. Sie haben es ja noch nicht lange genommen. Ich gehe auch mal davon aus, dass das jetzt in dieser kurzen Einnahmezeit sie nicht weiter geschädigt hat. Aber vom Ansatz her wäre es im Endeffekt genau dasselbe, so wie man versucht, das Blutsystem in den Venen wieder sauber zu bekommen. So muss man natürlich auch parallel das Lymphsystem mitbehandeln. Also es gibt einige lymphreinigende Fertigpräparate. Also das ist auch in den Apotheken bekannt, die man dort auch mal unterstützend nehmen kann.
Dankeschön. Frau Fett, alles Gute für Sie. Die letzte Hörerin für heute möchte ich begrüßen. Es ist Frau Fink. Grüß Gott.
Grüß Gott, hier ist Frau Fink.
Frau Fink, grüß Gott.
Grüß Gott. Sie, ich habe eine Schweinefleischallergie, Karotten, halt Ernährungssachen. Und das artet bei mir so aus, dass ich im Blutkreis, also richtig in der Vene, einen Druck kriege und dann meine Muskeln werden schwach. Und dann geht es, als ob ich sterben ist, kommt das dann schon bald. Mhm, weil das ist ganz schlimm, hat man mich schon zweimal ins Krankenhaus müssen.
Ja. Also Sie wissen, Sie sind auf Schweinefleisch auch allergisch. Was ist jetzt so Ihre konkrete Frage dazu?
Ja, und jetzt hätte ich halt gern wissen wollen, ich habe schon Tabletten gekriegt, aber das zeigt, das ist auch nichts.
Also Frau Fink, wichtig ist natürlich, wenn Sie wissen, dass Sie allergisch auf Schweinefleisch reagieren, dass Sie das natürlich vermeiden, nicht nur das Fleisch selber, sondern eben auch dort überall, wo Schweinefleisch drin ist. Schweinefleisch an sich hat ja einen sehr hohen Anteil an Histamin und Histamin ist natürlich der Stoff, der auch allergische Reaktionen hervorruft. Schweinefleisch ist ja je nachdem, wie eben die Tiere großgezogen wurden und wie sie eben gefüttert wurden, belastet mit natürlich noch vielen anderen Substanzen. Also man weiß, es sind Hormone drin und verschiedene andere auch antibiotische Substanzen. Also Schweinefleisch als Nahrungsmittel ist für Sie sicher nicht empfehlenswert. Also dort auf jeden Fall reduzieren. Und dann müssen Sie schauen, dass Sie sich auch beobachten und dass Sie herausfinden, was eventuell noch dazu führen könnte, dass eben diese Allergiebereitschaft so hoch ist. Meistens ist eben das Immunsystem dann schon sehr übersteuert, dass es dann auf solche Eiweißsubstanzen oder eben auch auf solche Histamine, wenn die von außen zugeführt werden, sehr schnell anspringt. Also da liegt sicher auch noch eine andere Erkrankung unten drunter.
Dankeschön für Ihren Anruf, Frau Fink. Auch für Sie alles Gute, Gottes reichen Segen. Ja, wir sind am Ende unserer Sendung. Unser Thema war heute Allergien, wenn unser Immunsystem Alarm schlägt. Herr Groß, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie die Fragen unserer Hörer beantwortet haben. Alles Gute auch Ihnen, Gottes reichen Segen. Auf Wiederhören.
Vielen Dank. Auf Wiederhören, Frau Bühler. Und alles Gute an die Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Gottes Segen.
Wer die heutige Sendung Allergien, wenn unser Immunsystem Alarm schlägt, noch einmal hören möchte, der kann sich gerne einen CD-Mitschnitt bestellen bei meinen Kollegen vom CD-Dienst. Die Rufnummer dazu ist die 0700 7525 7520. Und für alle, die gerne im Internet surfen, Sie können sich die CD im Internet bestellen unter www.horeb.org. Sie können sich die Sendung auch downloaden als Podcast. www.wiedergesund.de, das ist die Homepage von meinem Gast Andreas Groß. Ich sag nochmal www.wiedergesund.de. Der Hörerservice hält Informationen für Sie bereit, auch zu dieser Sendung, auch die Kontaktdaten von meinem heutigen Gast, dem Heilpraktiker und Therapeuten Andreas Groß. Der Hörerservice ist erreichbar unter der 0700 7525 7525. Soweit die Informationen für heute. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich verabschiede mich von Ihnen für heute. Haben Sie noch einen guten, gesegneten Tag.